Brüssel, Wirbel um Veranstaltungsverbot, reißt nicht ab. Österreich will Messer aus dem öffentlichen Raum verbannen und Telegram-Gründer Durov, FBI will Hintertür zur Plattform. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Der Wirbel, den die versuchte Schließung der National Conservatism Conference 2024 durch die Polizei in Brüssel gestern auslöste, lässt nicht nach. Das Vorgehen des sozialistischen Brüsseler Bezirksbürgermeisters Emir Kier habe landesweit und sogar auf internationaler Ebene Empörung ausgelöst, wie der Achgut-Block berichtet. Der liberale belgische Premierminister Alexander De Croo bezeichnete den Einsatz der Behörden als schlicht verfassungswidrig. Der britische Regierungschef Rishi Sunak sprach von einer Attacke auf die Meinungsfreiheit. Kier hatte versucht, die Konferenz verbieten zu lassen, da er rassistische oder homophobe Äußerungen der Teilnehmer befürchtet habe. Die extreme Rechte habe keinen Platz in Brüssel. Teilnehmer waren unter anderem der Gründer der Brexit-Partei Nigel Farage, Kardinal Gerhard Ludwig Müller, der französische Politiker Eric Zemmour und Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban. Dieser kommentierte den Vorfall mit den Worten: Das letzte Mal, dass sie mich mit der Polizei zum Schweigen bringen wollten, war, als die Kommunisten sie 1988 auf mich hetzten. Über die Situation vor Ort berichtet Journalist David Engels vom Flughafen Brüssel. Wir bitten, die eingeschränkte Bildqualität zu entschuldigen.
Naja, es hat natürlich verschiedenste Gerüchte gegeben. Also die Organisatoren hatten zu einem gewissen Zeitpunkt sogar schon Busse organisiert, um uns zu evakuieren, eventuell auch in einen anderen Vortragsraum, über den diskutiert wurde. Dann hat es Gerüchte gegeben, dass man uns in einer Stunde die Elektrizität einfach abschalten würde. Essen hat man sowieso nicht zu uns durchgelassen. Das mussten wir dann sozusagen über Schleichwege dann reinbringen, genauso wie auch Kardinal Müller erst über Schleichwege in den Vortragsraum reingebracht worden ist. Also es sind doch sehr, sehr seltsame Szenen. Und ich gestehe, als dann auch die so eine halbe Dutzendschaft Polizei dann auch sich vorbereitete, in das Gebäude auch dann reinzugehen, hatte man schon dann sich die Frage gestellt, ja, was läuft jetzt? Aber ich meine, es war eine Großveranstaltung, also hunderte Menschen. Es war also alles andere als jetzt das Wannsee-Treffen 2.0, sondern also hunderte Menschen aus allen Bereichen der konservativen Publizistik, Intellektuelle, Professoren, Studenten, also sagen wir mal ein repräsentativer Schnitt eigentlich durch den rechten Lungenflügel unserer Demokratie. Und das ist natürlich schon sehr seltsam. Ich denke, es wird aber auch Konsequenzen haben. Also auf der einen Seite, denke ich mal, wird es sicherlich ein rechtliches Nachspiel haben, diese Entwicklung. Und viele konservative Politiker, die auch ansonsten sehr gerne sich abgrenzen vom Rechtsextremismus, gar nicht zu Unrecht, sind jetzt eigentlich doch ziemlich traumatisiert, wenn man so will, dass sie eigentlich da auch in den Sack der Rechtsextremen irgendwie reingesteckt worden sind, medial, und ziemlich empört, dass so etwas möglich ist. Und das wird natürlich Konsequenzen haben, ja.
Das vollständige Interview mit David Engels finden Sie auf www.auf1.tv. Das österreichische Innenministerium legte am heutigen Mittwoch einen Entwurf für ein neues Gesetz vor. Demnach soll das Tragen von Messern im öffentlichen Raum grundsätzlich verboten werden. Selbst Taschenmesser mit einer Klingenlänge von 55 mm sind von dem Verbot betroffen, wenn sie am Körper getragen oder offen im Auto mitgeführt werden. Erlaubt bleibt es lediglich, Messer in verschlossenen Behältern wie einem Rucksack oder im Kofferraum des Wagens mitzuführen. Verstöße gegen das neue Verbot können laut dem Gesetzentwurf mit Geldbußen von bis zu 3.600 Euro oder sogar mit einer Haftstrafe geahndet werden. Gesetzliche Ausnahmen gelten in Zukunft weiterhin für Waffenträger mit gültigem Waffenpass, wie zum Beispiel Jäger und bestimmte Angehörige des Militärs. In Österreich gab es zuletzt eine starke Zunahme von Angriffen mit Stichwaffen. Erst gestern kam es in Wien zu einer Messerattacke an einer Bushaltestelle. 4 Angreifer verletzten 2 Personen, die notfallmedizinisch versorgt werden mussten. Aufgrund der Häufung derartiger Vorfälle in Wien wurde nach dem Praterstern kürzlich auch am Reumannplatz eine Waffenverbotszone eingerichtet. Denn dieser Ort im multikulturellen Bezirk Favoriten ist seit geraumer Zeit ein Hotspot in puncto Messerstecherei. Sabine Petzel hat sich vor Ort umgehört.
Der Reumannplatz ist ja seit 30. März, seit Kar-Samstag, Waffenverbotszone. Was halten Sie von diesem Waffenverbot?
Nichts, weil wir müssen es kontrollieren. Kann nicht jeden aussagen über ein Messer oder der Waffen.
Ich finde es vollkommen in Ordnung, weil immerhin Leute, wenn denen langweilig ist, manche schlagen sich, randalieren, alles anderes. Und das ist immerhin, wenn Sie sich anschauen, viele Kinder, viele Nationalitäten. Ich finde es vollkommen in Ordnung. Es ist egal, ob das ein Messer ist oder wirkliche Waffe.
Es muss sowieso niemand im öffentlichen Verkehr mit einer Waffe herumlaufen.
Es waren wirklich viele Vorfälle. Ich habe oft das in der Zeitung gelesen. Und da macht das sicher Sinn, dass hier keine Waffen mehr erlaubt sind, um solche Vorfälle in Zukunft zu unterbieten. Das ist sicher eine gute Maßnahme dagegen.
Normal, besser verboten.
Ja?
Ich nichts will, Waffe.
Waffen ist gefährlich. Das ist super. Ich finde es gut, ja.
Der Ausländer, der Lot Araber, der macht immer Probleme in Römerplatz.
Ich finde es auf jeden Fall gut, wenn sie am Abend, wenn eine Polizei da am Abend vorbeikommt, weil es ist sehr viel passiert in letzter Zeit.
Glauben Sie, dass dieses vorübergehende Waffenverbot in Zukunft wirklich vor Gewalttaten schützen kann?
Das fürchte ich eigentlich eher nicht, weil das aggressive Potenzial ist ja trotzdem in den Menschen und dann sind es halt nicht die Waffen oder auch vielleicht trotzdem die Waffen, sondern es ist dann vielleicht irgendein anderer Gegenstand, den sie erwischen.
Verhindern kann man so und so nicht.
Die Jugendlichen sind so aggressiv und gewaltbereit, das ist furchtbar, wirklich. Es sind nicht nur die Buben, es sind auch die Mädchen jetzt schon, es ist furchtbar.
Ich glaube nicht, aber es ist ein Versuch.
Diejenigen, was werden angegriffen? Was ist mit denen? Mit was sollten sie sich schützen? Das ist auf beide Seiten, ist auf eine Seite gut, auf andere Seite nicht.
Kann Gewalt nicht verhindern. Ich weiß nicht, wie das machen soll. Ob das jetzt 3 Monate dauert oder das ist eigentlich uninteressant. Aber sie sagen, kein deutsches Wort mehr da. Ich bin ein echter Wiener. Was haben wir gemacht aus unserem Wien? Ich bin nicht ausländerfeindlich. Wir sind alle Menschen. Keiner kann was dafür, wo er geboren ist, sage ich. Aber wenn er in unser Land kommt, soll er sich auch benehmen können.
Der aktuelle Weltwirtschaftsausblick des Internationalen Währungsfonds IWF für die Jahre 2024 und 2025 ist da. Während sich die Weltwirtschaft mit einer vermuteten Wachstumsrate von 3,2% insgesamt erholen könnte, sehen die Prognosen für Deutschland und Österreich schlecht aus. Deutschland landet im Ländervergleich zwischen den großen Volkswirtschaften sogar auf dem letzten Platz. Die angenommene Wachstumsrate für das laufende Jahr liegt nur bei 0,2%. Im nächsten Jahr könne sich diese auf 1,3% erhöhen. Für die österreichische Wirtschaft malt der Wirtschaftsausblick eine ähnlich schwarze Zukunft. Für das laufende Jahr sei mit einem Wachstum von 0,4% zu rechnen, für das Folgejahr mit 1,6%. Spitzenreiter der Weltwirtschaft bleiben China und Indien. Bemerkenswert sind die IWF-Prognosen für Russland. Trotz Sanktionen könnte die russische Wirtschaft um 3,2% im laufenden und 1,8% im Folgejahr wachsen. Mit Sorge betrachtet der Chefökonom des IWF, Pierre-Olivier Gourinchas, die Inflationsentwicklung in der Volkswirtschaften. Welche Gründe er für die anhaltende Geldentwertung sieht, verriet er bei der Pressekonferenz zur Vorstellung des Weltwirtschaftsausblicks.
Etwas besorgniserregend ist, dass Inflationsziele in einigen Ländern ins Stocken geraten sind. Die Ölpreise sind auch aufgrund geopolitischer Spannungen gestiegen. Die Inflation bleibt in vielen Ländern hartnäckig hoch. Weitere Handelsbeschränkungen könnten die Wareninflation in die Höhe treiben. Der Rückgang der Inflation sollte weiterhin Priorität haben.
Dänemark ist in den vergangenen 4 Jahren für immer mehr Deutsche eine neue Heimat geworden. Das zeigen die jüngst veröffentlichten Zahlen der dänischen Statistikbehörde und des Technologischen Institutes. Über Jahre stagnierte die Anzahl deutscher Einwanderer in Dänemark, doch stieg diese seit dem Jahr 2020 rasant an. Allein in der Region nahe der deutsch-dänischen Grenze habe die Anzahl von deutschen Einwohnern innerhalb von 4 Jahren um 80% zugenommen. Das betrifft vor allem die Kommunen Sonderburg, Apenrade, Tondern und Hadersleben. Die Zahl deutscher Schüler an den 14 Schulen der deutschen Minderheit in Dänemark ist von 200 auf jetzt 1550 gestiegen. Die Entscheidung, ihre Heimat zu verlassen, begründeten die Menschen unterschiedlich. Fast 70% wünschen sich ein besseres Lebensumfeld in Dänemark. 46% sind unzufrieden mit der politischen Führung in Deutschland. Unter den Auswanderern der Jahre 2022 und 2023 gaben 61% an, wegen der deutschen Corona- und Migrationspolitik lieber in Dänemark leben zu wollen. Unzufriedenheit mit dem deutschen Schulsystem und günstige Immobilienpreise in Dänemark seien gerade von Familien häufig genannte Gründe, Deutschland zu verlassen. Ein professionelles Schleusernetzwerk soll unbefristete deutsche Aufenthaltstitel für bis zu 350.000 Euro pro Stück an reiche Chinesen und Araber verkauft haben. An der Spitze der mindestens 38-köpfigen Bande sollen zwei Rechtsanwälte aus Nordrhein-Westfalen stehen. Diese sollen im großen Stil Mitarbeiter mehrerer Ausländerämter bestochen haben. Mindestens 350 Aufenthaltstitel sollen im Rahmen dieser Luxusschleusungen, wie es die Bild-Zeitung nennt, ausgestellt worden sein. Die Zentralstelle für organisierte Straftaten NRW führte heute früh eine bundesweite Großrazzia mit mehr als 1000 Beamten durch. Dabei wurden 100 Gebäude in 7 Bundesländern durchsucht. Die WHO wolle die Frist von 4 Monaten übergehen, in der der Text der internationalen Gesundheitsvorschriften bis zur Abstimmung im Mai vorliegen müsste. Dagegen hat sich nun Juristin und WHO-Insiderin Dr. Silvia Behrendt in einem 2. offenen Brief an die Weltgesundheitsorganisation ausgesprochen. Die Forderung kann auch von jedem Bürger unterstützt werden. Auf 1 hat sich mit ihr über das brisante Thema unterhalten.
Wie erklären Sie sich denn jetzt die Eile, mit der die WHO über die Änderung der internationalen Gesundheitsvorschriften abstimmen möchte?
Ja, ich glaube, das mit der Eile kann man auch sehr gut erklären, dass der gesamte Prozess überhaupt nur stattfinden kann, wenn es schnell geht. Also die Hektik spricht eindeutig, die Irrationalität spricht eindeutig dafür, dass auch die Unrechtmäßigkeit überdeckt werden soll. Gerade wenn man auf die letzten Wochen und Monate auch im deutschsprachigen Raum zurückschaut, auf die RKI-Files, es kommen ständig neue Beweise, nicht nur die faktischen empirischen Beweise der zu schnell zugelassenen Impfstoffe, die ununterbrochen mehr werden, aber auch die politischen Prozesse, die der militarisierte Gesundheitssicherheitsdoktrin entsprechen, also die Verwebung zwischen dem Gesundheitsministerium und dem Verteidigungsministerium letzten Endes, der nichts zu suchen hat im medizinischen Bereich. Also das alles wird offenbar über Zeit. Und der zweite Aspekt ist natürlich, dass die politischen Prozesse durch die Wahlen immer mehr gefährdet werden. Und das wissen Sie. Und Sie setzen natürlich auf Schnelligkeit und wir müssen das entschleunigen.
Das vollständige Interview mit Silvia Behrendt finden Sie auf www.auf1.tv. Der Gründer des Kurznachrichtendienstes Telegram, Pavel Durov, hat im Gespräch mit Tucker Carlson über wiederholte Kontaktversuche durch das FBI gesprochen. In dem auf der Plattform X veröffentlichten Interview schilderte Durov, wie der US-amerikanische Geheimdienst mehrfach ihn und seine Mitarbeiter bedrängt habe. Beispielsweise habe es Abwerbeversuche bei einem seiner Programmierer durch das FBI gegeben. Auch an ihm selbst habe das FBI Interesse gezeigt. Wann immer er in die Vereinigten Staaten eingereist sei, hätten ihn bereits 2 Beamte des Geheimdienstes am Flughafen erwartet. Sogar in seinem Haus hätten ihn diese aufgesucht und von ihm Details über Telegram erfahren wollen. Durov vermutete im Gespräch mit Carlson, das FBI könnte eine sogenannte Hintertür in das Programm von Telegram einbauen wollen. Wegen dieser geheimdienstlichen Übergriffe traue Durov generell keiner digitalen Plattform, die in den USA entwickelt wurde. Was allerdings die größte Gefahr für Telegram sein könnte, das berichtet Durov in folgendem Auszug aus seinem Gespräch mit Tucker Carlson.
So, ich würde also sagen, der größte Druck auf Telegram kommt nicht von den Regierungen.
Er kommt von Apple und Google. Wenn es also um die Meinungsfreiheit geht, könnten diese beiden Plattformen
basically censor
im Grunde alles zensieren, was man auf seinem Smartphone lesen oder abrufen kann.
So, besteht also die Gefahr, dass man aus ihren Stores geworfen wird?
Exactly. Genau, das ist es, was sie sehr deutlich machen.
Und wir kommen zum Meldungstelegramm.
Die britische Armee will in den kommenden Tagen mit rund 1000 Militärfahrzeugen durch Deutschland fahren. Grund sei die Verlegung von Truppen nach Osteuropa im Namen des NATO-Manövers Steadfast Defender. Betroffen ist vor allem Norddeutschland und Nordrhein-Westfalen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat einen massiven Mangel an Munition eingeräumt. In einem Interview mit dem US-Sender PBC sagte er, heute ist das Verhältnis von Artillerie-Munition 1:10. Ohne weitere Militärhilfe aus dem Westen sei das Land nicht in der Lage, den Krieg gegen Russland zu gewinnen. Die CDU will den Satz »Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland« offenbar doch nicht in ihr neues Grundsatzprogramm aufnehmen. Dies berichtet das Portal Table Media. Stattdessen will sich die Partei nur von einem Islam distanzieren, der die freiheitlich-demokratische Grundordnung ablehnt. Beobachter sehen in der neuen Formulierung eine Abschwächung der bisherigen Position. Nach Übergriffen durch Migranten hat die Staatsanwaltschaft Görlitz Anklage gegen 8 Verdächtige erhoben. Die Männer, darunter 6 Syrer, sollen im Sommer Gäste einer Abiturfeier unter anderem mit zerschlagenen Bierkrügen attackiert haben. Dabei waren nach Polizeiangaben 5 Personen verletzt worden. 3 von ihnen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die russische Armee hat offenbar einen Stützpunkt im westafrikanischen Niger errichtet. Nach Angaben des örtlichen Fernsehsenders RTN seien bislang 100 Soldaten stationiert worden. Diese sollen das nigrische Militär im Umgang mit der so wörtlich neuesten Generation von Luftwehrgeschützen ausbilden.
Bei einem gezielten Luftangriff im Südlibanon durch die israelische Armee wurde der Anführer der Hisbollah, Ismail Youssef Baas, getötet. Dieser soll einer der führenden Köpfe der pro-iranischen Miliz in der Region Nakura gewesen sein. Nach Angaben der israelischen Streitkräfte habe er an der Planung von Raketenangriffen auf Israel mitgewirkt. Die Hisbollah bestätigte den Luftschlag und reagierte mit einem Vergeltungsanschlag auf die nordisraelische Ortschaft Beit Hillel, die mit Raketen beschossen wurde. Seit dem Gazakrieg häufen sich die Gefechte zwischen Israel und der Hisbollah an der Grenze zum Libanon. Da die Hisbollah eng mit dem Iran verbündet ist, hat der Konflikt ein hohes Eskalationspotenzial in der Auseinandersetzung zwischen Israel und dem Iran. Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Ruckwied, droht mit neuen Protesten. Denn die Förderungen für Agrardiesel dürften nicht gestrichen werden, sagte er gegenüber der neuen Osnabrücker Zeitung. Für deutsche Landwirte sei eine faire Lösung beim Thema Diesel nötig. Sie würden sonst im europäischen Wettbewerb benachteiligt. Ruckwied verwies auf Belgien, wo Agrardiesel gar nicht besteuert werde, und mahnt die Politik, auf die Forderung einzugehen. Sonst, Zitat, sind wir sehr schnell wieder auf der Straße. Nach den massiven Protesten im Januar hatte die Ampelregierung Teile der Kürzungen beim Agrardiesel zurückgenommen. Die gänzliche Streichung der Subventionen soll nun schrittweise bis zum Jahr 2026 kommen. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.